Ja, schönen guten Morgen zusammen. Stefan Otten ist mein Name. Ich bin Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Verdi hier in Köln und organisiere die Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen Medien, Druck und Papier, Kunst und Kultur, Journalisten, Verlage, Redaktionen. Und ja, freue mich, dass ich hier sprechen darf über das Thema gute Arbeit. Ich versuche so ein bisschen im Schweinsgalopp im ersten Teil der Präsentation in so eine Ausgangssituation zu kommen. Was hat sich auf dem Arbeitsmarkt verändert? Was heißt es, wenn wir heute über gute Arbeit reden? Dann über ein paar Grundpositionen, weil Bundestagswahlen stehen ja auch an. Aber wie gesagt, Grundpositionen, das ist nicht abschließend. Also das ist nur ein Schlaglicht sozusagen, auch anhand des Vortrages, dass wir dann sozusagen weitergehen in das Thema Mitbestimmung und Tarifvertrag. Also sprich, was ist überhaupt Mitbestimmung? Wie komme ich dazu? Was heißt das? Und das gleiche analog auch für den Tarifvertrag. Wie komme ich zu einem Tarifvertrag? Woher resultiert überhaupt das Recht dazu? Und dass wir dann am Ende vielleicht nochmal in so eine Fragerunde einsteigen. Wenn irgendwas nicht verständlich ist, würde ich euch bitten, merkt euch die Foliennummer und dass wir es dann vielleicht am Anschluss des Vortrags direkt klären und das Ganze zur Aussprache bringen. Ich starte mal. Das sind alles, die nächsten drei sind alles Folien sozusagen oder was ich übernommen habe von der Hans-Böckler-Stiftung. Wenn ihr noch nie auf der Internetseite bei denen wart, das ist wirklich tolles Material rund um die Arbeitswelt, rund um das Sozialrecht, wo man sich eine Menge Sachen auch gezielt raussuchen kann. Ich habe mir das jetzt mal rausgesucht, um nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, wie hat sich Arbeit verändert. Also sprich, ihr seht, Anfang, also sprich 91 ist mal so ein Zeitfaktor genommen, bis 2009 hat sich Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung sowie befristete Beschäftigung, Leiharbeit in dem Sinne verändert, wenn ihr alles zusammenrechnet, von 33,2% der Gesamtarbeitnehmerschaft hier in Deutschland hat sich das Ganze verändert auf bis zu 52%. Also sprich, da hat sich was getan. Das hat natürlich auch mit der Gesetzgebung hier in Deutschland zu tun. Also ein Schlagwort ist natürlich da die Hartz-Gesetzgebung bzw. die ganze Agenda-Politik. Ist aber nicht mein Thema heute. Aber es spielt natürlich damit rein, wenn wir über Arbeit reden. Teilzeitbeschäftigung fängt da an, ab dem Moment, wo man in einem Arbeitsverhältnis nicht zu 100% arbeitet. Also sprich, wenn im Tarifvertrag steht 35-Stunden-Woche und man arbeitet 34,9 Stunden, ist man schon in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Geringfügige Beschäftigung erklärt sozusagen das Wort. Befristete Beschäftigung ist auch, glaube ich, an der Stelle verständlich, ist geregelt im Teilzeitbefristungsgesetz und beinhaltet sozusagen, dass man auf den Kündigungsschutz von vornherein verzichtet, wenn man ein befristetes Arbeitsverhältnis unterschreibt. Leiharbeit, da ist sozusagen das Dreiecksverhältnis, was aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr schlimm ist. Mit dem Hintergrund, Leiharbeit wird heute nicht dazu, oder man kann sogar sagen, es wurde nie dazu benutzt, dass Auftragsspitzen damit abgedeckt werden, sondern letztendlich ist es ein Grundprinzip des Kapitals, Arbeit, Arbeitskräfte preiswerter einzukaufen, preiswerter zu einzusetzen, zu bewegen als Stammbelegschaft in einem Regelarbeitsverhältnis. Ihr habt dann unten in dem Bereich habt ihr die beiden Kuchenteile. Bei dem roten Kuchenteil seht ihr dann letztendlich, dass die Arbeitslosigkeit zwar zurückgegangen ist, aber dass letztendlich mehr Leute in veränderte Arbeitsbedingungen gegangen sind. Also sprich, ihr seht dann bei den orangenen Kuchenstücken, dass Zeit- und Leiharbeitbeschäftigte zwar aus der Zeit- und Leiharbeit rausgegangen sind, aber fraglich ist da natürlich der Klebeeffekt, ob sie in Regelarbeit geblieben sind oder letztendlich langfristig geblieben sind, also auch das, was ja letztendlich die Agenda-Politik wollte. Und es ist aber leider so, dass halt Stammbelegschaft, also sprich Regelarbeitsverhältnisse, immer noch doppelt so viel in Leiharbeit wechseln. Also da auch nochmal aufgezeigt, das ist natürlich der Querschnitt der Arbeitnehmerschaft in der Bundesrepublik. Blick auf die Jugend und ich lasse heute so ein bisschen das Thema demografischer Wandel, lasse ich größtenteils raus, aber wir schneiden es immer wieder. Von daher hier nur ein kurzes Schlaglicht auf das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa und zwar fokussiert auf Jugendliche unter 25. Ihr seht hier vor allen Dingen in den Ländern, wo gerade die Krise, welche Krise man das auch immer betitelt, ob es eine Finanzkrise ist oder was auch immer. Zumindest ist Spanien, Griechenland und dann kommen sehr viele, ich sag mal, osteuropäische Länder, skandinavische Länder sind auch mit dabei, aber es fokussiert sich vor allen Dingen, und das ist ein ganz, ganz großer Herd, der die Jugendarbeitslosigkeit auf dem Bild auch nochmal deutlich macht. Wenn ihr ganz, ganz, ganz unten schaut, findet ihr dann irgendwann Deutschland. Dort schlägt es sozusagen, bei uns schlägt die Jugendarbeitslosigkeit noch nicht so rein, aber auch dazu könnte man lange Vorträge halten. Ich finde diese Grafik an dem Ende nicht alles aussagend, was hier in Deutschland passiert, sprich Jugendliche finden nicht direkt nach der Schule einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz. Universitäten sind sehr voll oder auch in dem Übergang von, also sprich Schule in Beruf oder auch dann später von Beruf in Arbeit. Auch da passiert natürlich nicht, dass die ganzen Jugendlichen, die eine gute, hochqualitative Ausbildung im dualen Ausbildungssystem hier in Deutschland gemacht haben, dass sie dann direkt in ein Arbeitsverhältnis kommen, was unbefristet ist, was erst einmal auch eine Planungssicherheit gewährleistet. Auch hier nochmal ein Schlaglicht auf atypische Beschäftigung. Wir haben es gerade eben schon mal aufgebröselt gehabt in der ersten Folie, was atypische Beschäftigung soweit darstellt. Und zwar seht ihr hier auch nochmal sozusagen, in welchen Altersgruppen sich was bewegt mit atypischer Beschäftigung. Man kann aber sagen, so in dem Zeitraum, wo man auch, ich sag mal in Anführungszeichen, gutes Geld verdienen möchte, natürlich möchte man das immer verdienen, klar, aber vor allen Dingen so in den Zeitraum im Lebensalter 25 bis 34, 35 bis 44, 45 bis 54, da ist immer noch ein Viertel der Beschäftigten sozusagen in atypischem Beschäftigungsverhältnis heute. Das als Schlaglichter, kurz und knapp, wie ist die heutige Situation, wenn wir über Arbeitswelt reden? Also sprich, kurz zusammengefasst, wir reden nicht mehr, dass wir in der Regel ein Regelarbeitsverhältnis haben, was tarifgebunden ist, sprich, wo Tarifvertragsparteien, wo ich gleich nochmal drauf komme, sprich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, ganz klare Normen verabreden und was dann auch generiert, gute Arbeit, guter Lohn, gutes Leben, beziehungsweise auch das, was natürlich alles dann dahinter hängt, sprich der ganze Sozialstaat. Forderungen an die Politik. Recht auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allen Dingen das Thema Elternzeit, da könnte man direkt noch das Schlagwort dahinter setzen, Frauen in Führungspositionen. Also ich brauche auch hier, glaube ich, nicht deutlich machen, dass gerade in Aufsichtsräten oder auch in großen Vorständen Frauen immer noch benachteiligt sind. Das sage ich als Mann an dieser Stelle, aber es ist der Fall und wir müssen auf jeden Fall da ein verstärktes Augenmerk drauf stellen, dass auch Frauen die Möglichkeit überhaupt bekommen, dort zu arbeiten, weil auch da sagen uns die Zahlen, dass Frauen, zumindest wenn sie halt in die Kinderzeit, Elternzeit, Mutterschaft gehen, auch dann wieder Fuß fassen müssen, was dann auch in der Abfolge in den kommenden Zeilen steht, also sprich ein arbeitsrechtlicher Anspruch, auch wieder nach Mutterschaft oder Vaterschaft wieder in den Beruf reinzugehen. Rückkehrrecht, also sprich, ich habe letztens noch zu tun gehabt mit einem Arbeitsverhältnis, da war ein Kollege bei mir, der wollte wieder einsteigen nach seinem Vaterschaftsurlaub in den Beruf, hat aber das Problem, dass er dann einen neuen Vertrag vorgelegt bekommen hat von seinem Arbeitgeber. Eigentlich würden wir sagen, kein Problem, aber genau da kommen wir halt in Spannungsverhältnisse rein. Wenn wir dann auch wieder über die Tätigkeiten reden, Arbeitgeber sagte dann, pass mal auf, dein Berufsbild, wo du deinen Arbeitsvertrag zu hattest, das gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt ganz andere Tätigkeiten, die biete ich dir an und die biete ich dir mit diesem neuen Arbeitsvertrag an. Also da merkt ihr vielleicht so ein bisschen das Spannungsverhältnis, was dahinter steckt. Entgeltgleichheitsgesetz, sprich gleiches Geld für gleiche Arbeit, nicht nur in der Leiharbeit, sondern auch zwischen den Bundesländern Ost und West, sowie aber auch zwischen Männlein und Weiblein, denn die Tätigkeit oder die Arbeit macht für mich keinen Unterschied, ob das jetzt Mann oder Frau macht oder ob wir im Osten oder im Westen sind. Natürlich, das sehe ich auch, dass wir in Ost und West eine andere Wirtschaftlichkeit haben, trotz alledem müssen die Kolleginnen und Kollegen gut bezahlt werden. Anerkennung auf Erziehungszeiten im Rentenrecht, an der Stelle auch als Schlaglicht. Recht auf Teilzeit und Rückkehr in Vollzeit. Auch das ist derzeit noch nicht gegeben und ist aber auch ein Problem, wenn wir über Sozialgesetzgebung reden. Nämlich der Gesetzgeber sieht da deutlich, ich nenne es mal eine Sanktion, wenn ein Arbeitnehmer von einem Regelarbeitsverhältnis in ein Teilzeitverhältnis oder schlimmer noch in ein befristetes Arbeitsverhältnis geht. Denn dann sagt sogar der Gesetzgeber, wenn der Arbeitnehmer aus einem Vollzeitarbeitsverhältnis in ein befristetes geht, dass er bewusst sozusagen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden möchte. Bisschen kurios, aber das sieht der Gesetzgeber so, von daher an der Stelle auch Vorsicht. Weiter Forderung an die Politik. Wir kommen auch gleich noch zur Eigenkritik. Sanktionsfreie Grundsicherung von 440 Euro und Aufhebung von Bedarfsgemeinschaften. Also sprich, wir haben eine Preis- und Lohnentwicklung hier in Deutschland. Und wenn man da natürlich dann über Grundsicherung, also sprich, man hat auch Grundsicherung damals Armenhilfe genannt, sozusagen im Grundbegriff. Damals hieß es dann weiter Sozialgeld und heute heißt es dann Grundsicherung. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Regelsatz von ALG 2, also Arbeitslosengeld 2. Da haben wir als Verdi gesagt, dass 440 Euro vernünftig ist. Das ist ein Ansatz, also sprich, das ist auch auf der gleichen Ebene der Steuern, dass man halt steuerfrei sozusagen 440 Euro im Monat nebenbei steuerfrei verdienen darf als Bürgerin, als Bürger. Bedarfsgemeinschaft möchte ich auch kurz erklären, wird auch in der Sozialgesetzgebung natürlich gesehen und benutzt, ist so ein Gedanke, der aus dem Mittelalter kommt. Also sprich, damals der klassische Bauernhof, der Vater hat das Feld bestellt, die Mutter hat die Küche geschmissen und die Familie geschmissen und der Großvater war sozusagen das Humankapital. Und der Sohn, der dann aufwuchs, war derjenige, der sozusagen die Rente absicherte für den Alten, der am Feld stand und am Ackern war. Dieses Prinzip deckt heute sozusagen, wenn man das so überstülpt, die Bedarfsgemeinschaft, also sprich der Gesetzgeber sieht, dass sobald man in einer Lebenspartnerschaft oder Lebenspartnerschaft ähnlich oder auch Familie, Kinder, egal ob jünger oder älter hat, dann wird das alles mit dazu gerechnet und vieles mehr bei der Ermittlung des Arbeitslosengeld 2. Nicht 1, sondern 2, sprich Hartz IV. Zusätzliche Leistungen für Familien ist ein Statement. Ausbau der sozialen Dienstleistungen, auch klar. Wobei hinter sozialen Dienstleistungen kann man auch sagen, solidarisch handeln. Also sprich, auch ein solidarisches Handeln, ich sag mal sehr kapitalistisch ausgedrückt, kostet Geld, denn das muss man auch lernen und Bildung kostet auch Geld. Ideelle und materielle Aufwertung von Dienstleistungsarbeit, Integrationsangebote und Dienstleistungen in einer multikulturellen Gesellschaft. Da ist vor allen Dingen das Schlagwort zu sagen, die Durchlässigkeit im Bildungssystem muss gegeben sein und muss deutlich ausgeweitet werden, also sprich, dass auch ein Auszubildender mit dem Facharbeiterbrief dann später studieren gehen kann. Einheitliches Schulsystem, Gesamtschulen mit innerer Differenzierung, also sprich, ihr kennt vielleicht aus der Medienlandschaft, aus der Zeitungslandschaft, dass die Forderung eine Schule für alle, das ist das, was Verdi auch an der Stelle vertritt. Reform der Lehrpläne und kleinere Klassen, mehr Investitionen in Bildung, die Ausbildungsumlage, also sprich, wer in einem Betrieb nicht ausbilden kann oder möchte, soll eine proportionale Ausbildungsumlage zahlen. Ich rede da nicht von einer Verstaatlichung von Ausbildung oder einer reinen Verstaatlichung, aber es geht auch darum, jungen Leuten eine Berufsausbildung anzubieten. Das kostet Geld. Und mit der Idee der Ausbildungsplatzumlage kommt man da vielleicht ein paar Meter weiter. Dazu gesagt, auch selbstkritisch, wir fordern diese Ausbildungsplatzumlage als Gewerkschaft, als Gewerkschaftsjugend schon seit Jahrzehnten. Wir sind da noch keinen Schritt weiter. Das muss man selbstkritisch anmerken. Ausbau der Berufsschulen, also sprich, das duale Ausbildungssystem ist das eine, was in einer Berufsschule stattfindet. Wir sprachen eben schon kurz drüber. Heute findet aber viel, 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 viel mehr in einem Berufskolleg statt. Das heißt aber auch, dass da eine Menge los ist. Die Lehrer sind dementsprechend natürlich auch on stage und sind dementsprechend gefordert. Aber ich verkürze das mal, auf der Ebene Berufsschulen müssen deutlich gestärkt werden. Mehr duale Studiengänge, also sprich, dass auch Betriebe erkennen, dass sie die Studienförderung betrieblich fördern. Bildungsoffensive für Menschen ohne Berufsschule. Abschluss. Mindestlohn, die klassische Forderung von Verdi und auch da nochmal betont, der Mindestlohn ist durch Verdi überhaupt in den politischen Dschungel gekommen. Dass wir heute in der Politik, dass auch eine CDU von einem gewissen Mindestlohn redet, sie reden davon einer Lohnuntergrenze, das ist nicht der Mindestlohn, den Verdi möchte. Denn wir wollen nicht nach unten eine Deckelung, wir wollen einen flächendeckenden, allgemeinen, gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Abbau der atypischen Beschäftigung, wir sprachen eben drüber. Ausbau des Arbeitsschutzes und der Arbeitsschutzämter. Das Problem taucht dann auf, wenn wir in Betrieben keinen Betrieb oder Personalrat haben. Denn wenn dann über Arbeitsschutz gesprochen wird, ist natürlich direkt dahinter die Frage, wie setzen wir es durch? Und wenn die einzelne Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sagt, pass mal auf, ich arbeite hier in einem Raum, wo permanent über 45 bis 50 Grad sind, und dementsprechend auch vielleicht die Pausen nicht eingehalten werden, ist natürlich am anderen Ende die Konsequenz, in der oder die Kumpeline den Mund aufmacht, dann sagt der Arbeitgeber, gut, du kannst ja woanders arbeiten. Schönen Tag noch. Und dann haben wir das Problem der Durchsetzungsfähigkeit. Deswegen auch da, dass die Arbeitsschutzämter an der Stelle gestärkt werden. Natürlich Berufsgenossenschaften nenne ich mal in einem Atemzug mit. Anerkennung von physischen Erkrankungen als Berufserkrankung, auch das, Kolleginnen und Kollegen, das ist auch ein Thema, was Gewerkschaften nach vorne geholt haben. Denn das ist jetzt nicht nur ein weites Feld, sondern das hat auch was mit mehr Tätigkeiten auf einen. Wir haben damals in den Betrieben haben wir Tätigkeiten gehabt, wo viele sozusagen die Tätigkeiten untereinander aufgeteilt haben. Und heute ist es leider so, dass die ganzen Tätigkeiten auf eine Person verdichtet wurden. Oder auch natürlich, da brauche ich euch auch nicht sagen, dass im Zuge, dass man ein iPhone in der Hosentasche hat, dass man ständig erreichbar ist per E-Mail, Kurzmessenger, Social Network, E-Mails etc. Und natürlich auch das Telefonat an sich, heißt auch, dass ich zu Hause immer erreichbar bin und dementsprechend ist das auch etwas, was in mir arbeitet. Last but not least, Ausbau der Arbeitsforschung und der Arbeitsberichterstattung. Auch das läuft nicht, ich sag mal, konsequent vom Bundesarbeitsministerium oder von den Länderarbeitsministerien. Ein wenig Eigenkritik an unserer Gewerkschaft oder Gewerkschaften, beziehungsweise was wir machen müssen. Sprich, wir haben als Gewerkschaften die Möglichkeit, Tarifverträge abzuschließen. Dementsprechend können wir auch starke Elemente in Tarifverträge reinbringen, also sprich auch das ganze Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Demografie fängt bei mir da an, ab dem Moment, wo eine Bürgerin, eine Bürger Nachwuchs erhält. Ab dem Moment fängt bei mir der demografische Wandel an. Wir reden dann auch natürlich im Zuge wieder über den Arbeitsmarkt. Wir reden dann im Zuge, wie kriege ich das hin, wenn ich plötzlich so einen kleinen Fuzzi zu Hause habe? Wie bringe ich das in Einklang mit Beruf und natürlich auch nochmal mit meiner Gesundheit etc. etc. Ein Kernthema auch der Gewerkschaftsjugend ist Ausbildung natürlich und die Übernahme nach der Ausbildung. Auch das haben wir mittlerweile ansatzweise in Tarifverträgen regeln können, also vor allen Dingen bei der IG Metall, bei der IG BCE und auch jetzt bei Verdi sind da Fortschritte gemacht worden. Immer mit dem Blick darauf, dass Jugendliche nach ihrer Berufsausbildung Berufserfahrung sammeln können. Weiterbildung, natürlich ein Schwerpunkt, auch dazu gesagt, vielleicht den Werbeblock kurz eingefahren. Gewerkschaften machen in diesem Staat, in dieser Republik, neben der Kirche eine eigenständige Bildungsarbeit. Und das ist ein Gut, was ich an der Stelle wirklich betonen möchte. Denn das können wir mittlerweile richtig gut. Wir haben unsere eigenen Bildungsstätten, oder was heißt mittlerweile? Wir haben immer eine gute Bildungsarbeit gemacht, aber natürlich entwickelt sich das auch. Verhältnisprävention, sprich Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitszeitverdichtung. Verhaltenspräventionen, sprich, da kann man auch über Intensität von Arbeit reden. Wir reden zwar immer über Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit und dazu das passende Gehalt, das gute Gehalt, aber wir reden nicht darum, wie viel oder wie intensiv ich in einer Stunde arbeite. Auch ein Problem in der Mitbestimmung. Langzeitkonten, Altersteilzeitkonten, Übergang in die Rente, so als Schlagwort, lösen wir mittlerweile auch tarifpolitisch. Sprich, da gibt es auch eine Menge Dinge, die noch, ich sag mal, die gut sind für Kolleginnen und Kollegen. Ob es am Ende das auffängt, dass Kolleginnen und Kollegen gut in die Rente gehen können, wir arbeiten dran. Ich mache an der Stelle einen kleinen Schnitt. Habt ihr bis dahin Fragen? Ansonsten würde ich weiter galoppieren. Thema Mitbestimmung. Mit einem Betriebsrat haben alle Beschäftigten im Unternehmen mehr Rechte und werden besser in betriebliche Entscheidungsprozesse einbezogen. Ich lese das aus dem Sinne vor, denn ich höre oft, wenn ich jetzt in den Betrieben unterwegs bin und ich mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch bin, was geht mich das Leid des anderen an? Ich habe mein gutes Arbeitsverhältnis, gut ist. Ich sage mal ganz klar, wenn jeder so denkt, dann macht Politik oder auch ganz klare Lobby mit uns, was sie wollen. Von daher ist Betriebsrat im Gleichklang, in der Zusammenarbeit mit Gewerkschaft, mit Verdi, natürlich das, wo wir am besten ansetzen können im Betrieb. Was der Betriebsrat alles regeln kann, also sprich über Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Pausenzeiten, Überstunden, ihr seht die ganze Auflistung an der Wand stehen, das ist nicht abschließend die Liste, aber nur mal als sozusagen für euch auch, dass ihr wisst, was alles in der Mitbestimmung zu regeln ist, anzupacken ist, da kann man was machen. Auch da vielleicht praktisch gesprochen, man kann einen Betriebsrat wählen ab 5 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Betrieb. Ab da kann man wählen. Auch da möchte ich betonen, ich wähle keinen Betriebsrat, um dem Arbeitgeber einen reinzuwürgen oder um sozusagen Front zu machen gegen den Arbeitgeber. Das kann man in einzelnen Themenpunkten, wo man sich vielleicht, ich sag mal, in einem Interessensgegensatz ist. Aber letztendlich ist es die Regel, dass in Betrieben, Konzernen, Unternehmen Betriebsräte sind. Das ist die Regel. Das Umgekehrte, was vielleicht schon mal als Bild in der Medienlandschaft katapultiert wird, war vor 1-2 Jahren auch dieses Unwort des Jahres mal betriebsratsverseucht, wurde das gespielt. Ja, wir sind betriebsratsverseucht, ganz genau. Und das wollen wir. Und das machen wir auch gut. Wie geht das dann vorstatten, wenn ich einen Betriebsrat wähle? Sprich, an der Stelle auch klar gesagt, wenn ich eine Betriebsratswahl mache und Verdi als Gewerkschaft dabei habe, dann klappt das auch mit der Betriebsratswahl. Glaubt mir, Arbeitgeber sind wahnsinnig kreativ, wenn sie einen Betriebsrat verhindern wollen. Ich kann da gleich gerne nach dem Vortrag nochmal aus dem Tütchen erzählen, wenn ihr das möchtet. Sprich, es muss ein Wahlvorstand gewählt werden. Es wird eingeladen im Betrieb zu einer Versammlung und aus der Mitte der Versammlung wird sozusagen der Wahlvorstand gewählt. Er muss aus 3 Personen bestehen. Diese 3 Personen machen dann sozusagen das ganze Prozedere der Betriebsratswahl von A bis Z mit allen Pflichten. Wir reden über 2 Möglichkeiten, sprich einmal über ein vereinfachtes Wahlverfahren. Das vereinfachte Wahlverfahren, ich persönlich bin da kein Fan von, dauert circa 6 Wochen. Das sind sehr enge Fristen. Und wenn man sich nicht auskennt und noch nie mit dem Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel zu tun hatte, dann ist das eine sportliche Angelegenheit. Und da muss man schon sehr gut sein und sehr pfiffig sein, gerade wenn man einen Arbeitgeber hat. Ich sag mal, gerade in der Filmindustrie hier in Köln haben wir Arbeitgeber, die sind sehr spitzfindig und die lassen teilweise uns dann bei solchen Wahlen am langen Arm vertrocknen. Da muss man dann sozusagen dranbleiben. Dann gibt es noch das normale Wahlverfahren, das ist doppelt so lang und dauert circa 12 Wochen, ist aber wesentlich gesetzter und entspannter, dass man dann auch sozusagen sich die Fristen dementsprechend machen kann, dementsprechend das Wählerverzeichnis aufbaut, immer aktualisiert und so weiter und so fort. Also da steckt eine ganze Menge hinter. Letztendlich, wenn das Ergebnis der Wahl am Tag X ausgezählt ist und die Wahlbekanntmachung ausgehängt ist, ab dem Moment gibt es einen Betriebsrat und dann geht die Arbeit erst richtig los. Aber das wäre das Prozedere, wenn wir einen Betriebsrat, ich habe das jetzt so ein bisschen im Schweinsgalopp gemacht, aber wenn wir einen Betriebsrat wählen wollen. Bevor ich jetzt gleich einsteige in das ganze Thema Tarifvertrag, hier nur noch mal kurz die klassische Gesetzespyramide. Also das EU-Recht kommt uns immer näher mittlerweile. Also es werden immer mehr europäische Entscheidungen auch in der Arbeitswelt getroffen. Genauso spielt eine große Rolle das Richterrecht. Also alleine, wenn ich das Schlagwort Arbeitskämpfe, Streik in den Mund nehme, dann ist das reines Richterrecht. Es gibt kein Buch wie das Betriebsverfassungsgesetz oder Arbeitsschutzgesetz oder Mutterschutzgesetz, wo ich nachschlagen könnte, sozusagen nach den Paragraphen, was darf ich in einem Arbeitskampf und was nicht, sondern das ist alles Richterrecht. Ist für uns eher gut, vor allen Dingen jeder Arbeitskampf, den wir auch führen, der ist neu. Kurz zur Pyramide. Der Arbeitsvertrag ist das, was einem am nahesten ist. Was darin geregelt ist, individualrechtlich, das gilt. Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Gesetze oder auch dann am Ende das Grundgesetz, müsst ihr euch jetzt so einen Pfeil an der Seite vorstellen und dran schreiben, Günstigkeitsprinzip. Sprich, wenn in einer Betriebsvereinbarung oder in einem Tarifvertrag etwas günstiger für einen Arbeitnehmer geregelt ist, gilt die Betriebsvereinbarung oder der Tarifvertrag. Sprich, im Arbeitsvertrag stehen 24 Tage Urlaub, im Tarifvertrag stehen 30. Wäre das Günstigkeitsprinzip, ihr hättet 30 Urlaubstage. Natürlich nur, wenn ihr in einer Gewerkschaft organisiert seid, dann zählt der Tarifvertrag. Zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, das Blöde ist, fast alle Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände sprechen den einzelnen Tarifvertrag oder wenden den Tarifvertrag dann auch für nicht organisierte Mitarbeiter im Betrieb an, denn ansonsten würden ja plötzlich alle Verdi-Mitglied werden oder Gewerkschaftsmitglied werden. Dementsprechend ist da bei uns natürlich immer das Problem, dazu aufzuklären bzw. klarzumachen, ein Tarifvertrag, der wird nicht von Gott gegeben, sondern der wird erkämpft. Und das natürlich von der organisierten Arbeitnehmerschaft. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite, wenn ihr euch auf der anderen Seite so einen Fall von oben nach unten vorstellt, dann ist da ein Ordnungsprinzip. Also so wie es hier auch gegliedert ist von oben nach unten, wäre sozusagen, wenn kein Günstigkeitsprinzip natürlich zählt, wäre das Ordnungsprinzip und ganz klar der Arbeitsvertrag ist individualrechtlich euch am nahesten. Arbeitsverträge. Grundsätzlich ist ein Arbeitsvertrag eine Beziehung zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Und da kann erstmal alles drin geregelt sein, was man sich so vorstellt. Da kann zum Beispiel auch in einem Werksvertrag oder in einem Pauschalistenvertrag oder in einem Regelarbeitsverhältnis, also sprich, wir reden gleich nochmal, was in so einen Vertrag aus meiner Sicht alles reingehört, reden wir über eine Verabredung, über einen Vertrag zwischen den beiden Parteien. Da kann auch das Urheberrecht drin geregelt sein. Da kann auch das Wettbewerbsverbot drin geregelt sein. Da können Sonderzahlungen drin geregelt sein. Also wie sozusagen der Gewerkschaftsfeind Otto Graf Lambsdorff mal gesagt hat, alles ist machbar, alles ist regelbar. Dazu gesagt, ein Arbeitsvertrag, ein Arbeitnehmer hat das Recht auf Nachweis. Natürlich gibt es ein Arbeitsverhältnis, was mündlich verabredet ist. Also sprich, wenn wir beide ein Arbeitsverhältnis absprechen, hör mal, für 10 Stunden nächste Woche schippst du mir den einen Sandberg in die andere Ecke, bist du in Ordnung und kriegst das Geld dafür. Das wäre ein Arbeitsvertrag in dem Moment, wo du die Tätigkeit dann aufnimmst. Das ist auch regelbar nach Gewerbeordnung oder auch nach Handelsgesetzbuch, dass man da natürlich dann auch wieder in die Rechtsfolgen reinkommen würde, wenn du jetzt zum Beispiel bei mir den Lohn einklagen würdest. Ganz klar. Schöner und einfacher und besser ist es aber, wenn ihr einen Arbeitsvertrag habt. Denn nach dem Nachweisgesetz könnt ihr das sogar einklagen, dass der Arbeitgeber euch einen schriftlichen Arbeitsvertrag auszuhändigen hat. Dass ein kurzes Schlaglicht auf das, was in einen Arbeitsvertrag reingehört, als Wesentliches, bitte nehmt die Liste auch nicht als abschließend. Ganz klar, Name und Anschrift der Vertragsparteien. Auch da möchte ich darauf hinweisen, mit einem Schmunzeln, Arbeitgeber geben auch gerne schon mal falsche Adressen an. Das hängt dann nachher damit zusammen, an welchem Arbeitsort der Arbeitnehmer dann am Ende tätig ist. Beginn oder auch, wenn denn dann, Ende eines Arbeitsverhältnisses. Auch da ausgesprochen, bitte vergesst nicht, wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis sozusagen besteht, dass man sich 3 Monate vor dem Ende eines Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit noch arbeitssuchend melden muss, denn ansonsten bekommt ihr ein Problem oder wir ein Problem mit der Sozialgesetzgebung. Arbeitsort und so weiter und so fort wären soweit die wichtigsten Schlaglichter, die in den Arbeitsvertrag reingehören. Ich habe gerade signalisiert bekommen, dass ich noch rund 5 Minütchen habe, deshalb springe ich da mal weiter. Betriebsvereinbarung, um euch da auch noch mal kurz einen Geschmack für zu geben, was man da regeln kann, auch da mit dem Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ganz unten, das ist nicht abschließend. Der Kreativität an der Stelle auch von Betriebsräten ist kein Ende gesetzt. Zum Thema Social Network sind wir als Gewerkschaften oder auch als, ich sag mal, betrieblicher Akteur, als Betriebsrat, Personalrat, sind wir noch an einem Ende, was wirklich deutlich zu entwickeln ist. Also da hätte ich auch mal Spaß also sozusagen Teilnehmer dieses Kongresses hier zu diskutieren, was man da alles berücksichtigen könnte. Aber ansonsten seht ihr hier auch 1-2 Schlaglichter, was in Betriebsvereinbarungen alles geregelt wird. Tarifvertrag. Springen wir da nochmal eben rein. Ein Tarifvertrag kommt zustande zwischen einem Arbeitgeber, das kann auch ein einzelner Arbeitgeber sein, eines Betriebes oder eines Arbeitgeberverbandes. Klar, dürfen Arbeitgeber sich in dieser Republik auch organisieren. Das generiert aber auch aus dem Grundgesetz, dass Arbeitnehmer sich organisieren können, sprich, der andere Part der Tarifvertragspartei ist eine Gewerkschaft. Im Gegensatz zu dem Arbeitsvertrag stellt eine Betriebsvereinbarung oder ein Tarifvertrag immer eine Besserstellung, ein Kollektiv dar. Also sprich eine Besserstellung fürs Kollektiv, sprich für Kolleginnen und Kollegen. Wie kommt es dazu, dass das Verdi oder die Gewerkschaften überhaupt in ein solches Recht kommen, das machen zu dürfen? Ne? Also ich meine, ihr habt mir ja sozusagen als Gewerkschaftssekretär oder ihr habt der Gewerkschaft Verdi das ja nicht einfach so übertragen. Nein, wir als Gewerkschaft wollen sogar, dass es festgeschrieben ist und das ist in unserer Verfassung oder, wenn man es so nennen möchte, dem Grundgesetz verbrieft, dass wir Arbeitskämpfe auch dann im Zuge der Kampfparität, also sprich der Arbeitgeber hat die Möglichkeit einer Aussperrung und wir als Gewerkschaft können uns organisieren, anhand der Streikkasse Löhne vorzahlen und dann sozusagen die Arbeit niederlegen. Was es an Tarifverträgen so alles gibt, um euch da auch vielleicht 2-3 Schlaglichter zu geben, Gehaltstarifvertrag ist ein Klassiker, ein Manteltarifvertrag ist ein Klassiker. Manteltarifvertrag regelt soweit sozusagen alles, was mit der Arbeit an sich zu tun hat. Ich hoffe, dass ich mich jetzt verständlich ausdrücke. Gehaltstarifvertrag generiert das Wort. Branchentarifvertrag oder Flächentarifvertrag generiert auch das Wort, ist aber, wie gesagt, dann eine andere Form, eine andere Art und Weise, etwas zu regeln. Und so auch gibt es kein Ende, wie man einen Tarifvertrag betitelt. Es gibt auch sogenannte Sozialtarifverträge. Das Wort Sozialtarifvertrag passt eigentlich immer, wenn wir in einem Betrieb Arbeitskampf durchführen wollen. Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel auf mich zukommt, Herr Otten, ich habe hier mal ein Blatt Papier fertig gemacht, ich habe hier 7 Forderungen aus meiner Sicht, die im Tarifvertrag viel zu teuer für mich sind, ich trete aus dem Arbeitgeberverband aus, dann würde ich sagen, gut, kannst du ja machen, wir sind in dem Betrieb zu 95% organisiert, wir sehen uns vor der Tür. Das wäre sozusagen die Kampfparität. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen witzig versucht darzustellen. Der junge Mann ist mit seinem Vater übers Taschengeld am Verhandeln. Aber um das auch nochmal kurz in der Abfolge, erst wird von der ehrenamtlichen Tarifkommission, so ist es bei Verdi, wird eine Forderung diskutiert und beschlossen. Das ist wirklich ein Akt. Wenn ihr das noch nicht mitgemacht habt oder nicht so kennt, das ist schon was. Und dann irgendwann werden die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite begonnen. Oder mit dem einzelnen Arbeitgeber im Betrieb. Zum Beispiel bei einem Haustarifvertrag, Sanierungstarifvertrag. Und wenn das alles nicht so klappt und die Interessen gegenüberstehen, zum Beispiel ist das meistens immer bei Gehaltstarifverträgen oder Manteltarifverträgen, da haben wir immer einen Interessensgegensatz. Das ist aus natürlichem Grunde so. Dann werden irgendwann die Tarifverträge von der einen oder von der anderen Partei gekündigt. Beim Gehaltstarifvertrag ist das meistens Verdi, die dann kündigen, weil wir wollen ja mehr Geld. Und meistens ist dann nach 3 Monaten ist man dann aus dieser Kündigungszeit raus. Und dann ist man noch circa einen Monat in der Friedenspflicht. Pi mal Auge, je nachdem, wie auch der Kalender dann gerade fällt. In der Zwischenzeit laufen Schlichtungsverfahren, immer auch nochmal Gespräche, das kennt ihr aus den Medien, aus der Tagesschau, wenn dann Frank Sürske vor die Kamera tritt und sagt, die Verhandlungen sind gescheitert. Das Wort, die Verhandlungen sind gescheitert, ist an der Stelle ganz wichtig, denn das hat auch juristische Wirkungskraft. Und letztendlich, auch wie ihr dann sehen könnt, geht man dann in die Schiene von Warnstreikaktionen. Auch da natürlich nicht, will ich da nicht weghalten, bei Warnstreikaktionen wird kein Streikgeld gezahlt, sondern erst ab dem Moment, wo die Urabstimmung eingeleitet wird. Und auch das, Kolleginnen und Kollegen, der Verantwortung sind wir uns als Gewerkschaft bewusst, was es heißt, in so etwas reinzugehen. Das ist nicht mal eben so. Und wenn am Ende der Urabstimmung eine Mehrheit rauskommt, eine Zweidrittelmehrheit rauskommt, dann gehen wir in den Arbeitskampf. Das nur kurz, dass ihr vielleicht, ihr kennt vielleicht das ein oder andere Logo oder das ein oder andere der Gewerkschaften, sprich der Dachverband ist der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es gibt auch andere Gewerkschaften, deswegen spreche ich das an. Es gibt auch den Deutschen Beamtenbund als Dachverband neben dem DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Es gibt auch Gewerkschaften, die nennen sich Cockpit, Marburger Bund etc. pp. Entscheidet selber, ob das für euch die richtige Gewerkschaft ist oder nicht. Ihr habt aber hier nochmal die kurze Übersicht der DGB-Gewerkschaften, sprich aufgeteilt in Berufsfelder und Branchen. Und wenn ihr da Interesse habt, auch nochmal euch zu organisieren oder Unterstützung braucht, könnt ihr die da natürlich fragen. Ich komme zum Ende. Und enden möchte ich noch mit einem, ich sag mal, mit einem Anliegen, was ich hier loswerden möchte. Und zwar sind wir als Verdi mit einem großen Bündnis seit circa einem Jahr jetzt unterwegs und das Bündnis nennt sich Umverteilen. Und es geht darum, Reiche, dass die von ihrem Vermögen etwas von oben nach unten abgeben. Und gerade wenn wir über Fiskalpakt, wenn wir über sonstige Subventionen von Unternehmen oder generell von Wirtschaft reden, dann hat das alles geklappt. Banken wurden gerettet, in Anführungszeichen. Aber wenn wir dann nachher auch mit Blick in die anderen Länder, und es war auf der ersten, zweiten Folie meines Vortrages, wenn wir dann über Länder reden wie Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, wo eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, nur mal als ein Punkt herausgegriffen, oder in Griechenland, wo vor 14 Tagen noch der staatliche Rundfunk in Frage gestellt wurde und einfach geschlossen wurde mit einem Fingerstreich, dann müssen wir auch hier in Deutschland über das Thema Umverteilen reden. Die Kernforderungen des Bündnisses könnt ihr hier nachlesen. Vermögenssteuer einführen und da auch, bevor wir jetzt zu Missverständnissen kommen, wir reden über Vermögende und nicht über das Häuschen des kleinen Arbeitnehmers, sondern wir reden über das reiche 1% in dieser Republik. Gleichzeitig, und das gab es auch schon mal in der Nachkriegszeit, also sprich, das hat es alles auch schon mal gegeben, eine einmalige Vermögensabgabe dieser superreichen Menschen und dann natürlich Steueroasen, dass dort ein Block vorgeschaltet wird, dass es sowas nicht mehr gibt. Also wir reden über Luxemburg, wir reden über die Schweiz, auch da werdet ihr die Entwicklungen zu jüngst aus den Medien entnommen haben. Und wir reden natürlich, und das, die Idee kommt von Attac und wurde auch von Verdi dann nachher aufgegriffen, also wir stehen dafür, dass eine Finanztransaktionssteuer eingeführt wird, und zwar auf alle Finanzgeschäfte, die auf dieser Erdkugel passieren. Ist nie einfach, aber auch dafür müssen wir es organisieren. Und am schönsten wäre das, wenn wir das vielleicht noch vor der Bundestagswahl auf die Straße kriegen, sprich ab 14. September in Bochum. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr abschließend, ich habe gerade eben noch mal ein Signal gekriegt, ich soll mich beeilen, habt ihr noch Nachfragen? Ansonsten, ich bin nur noch ein paar Minuten hier. Dankeschön und euch noch einen erfolgreichen Kongress hier.